Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Kultur, der Podcast mit der Sonderserie zu Offenbarung 23, dem Hörspiel, unserem Podcast, den ihr zum Einschlafen, Durchschlafen, Informieren, Regenerieren und wie auch immer hören könnt. Mein Name ist Markus Kosinski und mir gegenüber der wunderbare
Dirk Fenske als Praktikant und Hiwi.
Ich möchte jetzt mal sagen, ja, du brauchst das gar nicht so abschätzig sagen. Ich habe dich aus deinem sinnhaften Leben rausgeholt und dich in diese total sinnlose Podcast-Welt geholt, damit du mal locker lassen kannst.
Dafür werde ich dir auf ewig dankbar sein.
Na siehst du, und genau deshalb spiele ich jetzt die Titelmelodie. Ja, wir sind bei Offenbarung 23. Der Teil 4, die Krebsmacher.
Richtig. Diesbezüglich richtet sich unser Gruß heute nicht nur an die Hörspielfreunde, sondern auch an die Medizinstudenten und Apotheker dieser Welt. Herzlich willkommen. Die Krebsmacher, Folge 4 der Offenbarung 23. Wir haben die Hauptcharaktere soweit in den letzten Folgen ja schon vorgestellt und das geht diesmal wiederum mit einer kleinen einleitenden Geschichte los, nämlich diesmal mit dem Vater unseres Protagonisten, mit dem Vater von Georg Brandt alias T-Rex. Der befindet sich beim Arzt und wird von seinem Arzt nach einem geringfügigen kleinen Eingriff darüber aufgeklärt. Sie hatten also ein Muttermal und so einen komischen Altersfleck entfernt, dass dies also nicht nur unglücklicherweise ein Altersfleck war, sondern ein sogenanntes malignes Melanom, der schwarze Hautkrebs. Daraufhin folgt auch serientypisch eine kleine Nachrichteneinblendung, immer noch gesprochen von Dagmar Berghoff, die in einer wunderbaren Ernsthaftigkeit erzählt, dass also die Anfälle oder die Fälle der gemeldeten Hautkrebsdiagnosen stets weiter steigen und ruft zur Sorge diesbezüglich auf.
Ja, das ist ja mal ein gern gewähltes Mittel, dass man diese Tagesschau-Meldung verliest. Was ich aber gut finde, ich finde es eine witzige Idee der Einleitung, dass man das auf so eine Nachrichtenbasis stellt. Und dann gibt es so einen kleinen Umschnitt, dann geht es in die Geschichte rein und mal wieder landen wir beim wortkargen Orientalen im Reisebüro Southern Cross.
Bei Nolo
oder Tatjana Jung. Das Partygirl, was auch, glaube ich, wieder betont wird. Ne? Also es gibt immer so diese Zusatzbeschreibung,
ja, ja.
Der wortkarge Orientale, das Partygirl.
Ich denke, es ist auch dem Umstand geschuldet, dass Leute, die vielleicht die vorhergegangenen Folgen nicht gehört haben, eben etwas leichter einsteigen können in die Folge. Genau, Georg ist zugegen und flirtet mal wieder mit Nolo. Diese kommt allerdings dieses Mal relativ schnell zur Sache und sagt, Mensch, du bist doch immer noch auf der Suche nach Chiffren von Tron. Da habe ich was für dich und drückt ihm ein kleines Säckchen in die Hand, was hübsch klimpert.
Genau, und da rasselt. Sind Kaffeebohnen drin. Und
nicht irgendein Kaffee.
Nein, natürlich nicht irgendein Kaffee. Jamaica Blue Mountain. Unbezahlte Werbung, weil den gibt es wirklich, der komisch riecht. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt ja Kaffee wie den Kopi Luwak. Leute, die auch unbezahlte Werbung übrigens, ihr könnt gerne mal googeln.
Der wird vom Katzel ausgeschissen, gell?
Genau. Also gibt man Katzen oder auch Elefanten, glaube ich. Also es gibt noch zwei, Tiere mit einer nicht ganz so extrem aggressiven Verdauung. Und man gibt denen diese Kaffeebohnen zum Essen und man wartet, bis sie durch den Prozess hinten wieder rauskommen und dann macht man nach dem Abwaschen-Hobby daraus Kaffee.
Und für alle Leute, die sich gefragt haben, wo die braune Farbe vom Kaffee herkommt,
genau. Ebola. Da ist, und die sind dann schon vor dem Rösten braun. Auf jeden Fall ist das.
So eine Witze sind nicht abgesprochen.
Nein. Jedenfalls schlimm genug. Nein, also auf jeden Fall riecht dieses Säckchen mit den Kaffeebohnen nicht so sonderlich toll. Und er sagt, was er damit soll, weil das wäre keine Chiffre, das wäre so Naturhardware und damit könne er nichts anfangen.
In diesem Fall sieht Nolo das allerdings ein wenig anders, denn sie sagt, das ist durchaus eine Chiffre, weil das hat mir Tron einst gegeben mit den Worten, gib's doch irgendwann mal dem, der danach fragt. Also das ist natürlich alles ein bisschen blumiger und mysteriöser geschildert, aber genauso ist es abgelaufen offensichtlich. Diese Vorgehensweise kennen wir schon. aus den Studios in L.A., wo Tupac mal ein Album aufgehangen hat und gesagt hat, das gibst du mal dem, der danach fragt.
Jetzt muss man dazu sagen, innerhalb dieser Geschichte hakt das natürlich, weil T-Rex nie danach fragt. Der Punkt ist ja, er sucht immer diese Chiffren, das ist die einzige Frage eventuell. Mich hat ein bisschen gewundert, auch ein kleiner Schnitt, der mich ein bisschen verwundert hat, seit wann Nolo da die Chiffren zuteilt. Das ist eine ganz neue Aufgabe.
Naja, nun muss man sagen, dass Nolo sicherlich in ihrer unermesslichen Weitsicht gesehen hat, dass Georg musste ja gar nicht mit Worten fragen, denn er ist ja erklärterweise auf der Suche nach den Geheimnissen, die Tron so entschlüsselt hat, und damit ist natürlich die Aufforderung, gib mir die nächste Chiffre, absolut obsolet. Also ich denke, Nolo hat hier einfach nur mitgedacht.
Das ist okay, das ist die schöne Variante, du hast also die Geschichte ein bisschen weitergesponnen. Auf jeden Fall gibt es einen Hinweis, nämlich an diesem Säckchen befindet sich ein Schild und das weist auf eine Kosmetikfirma in Hamburg hin und sie erzählt noch, dass Tron sich da in den Rechner gehackt hätte und dass er da versucht hat, Informationen zu finden und sie ist aber nicht ganz so im Thema und sie kann nicht so viel beisteuern an der Stelle.
Richtig, sie ist wie üblich sympathisch, aber ich denke an dieser Stelle einfach nur im Prinzip auch dafür da, um eben sozusagen den neuesten Geheimnis-Hack auszulösen bei Georg. Und das funktioniert hervorragend. Georg ist erst ein bisschen zweifelnd. Was ich tatsächlich an der Stelle ganz witzig finde, das ist eine humoristische Einlage, die ein bisschen Vorkenntnis erfordert, nämlich dass T-Rex ja nun so ein übelster Kaffee-Junkie ist. Und sie bietet ihm also nun den vermeintlich von ihr sogenannten teuersten Kaffee der Welt an und er verzieht also das Gesicht und es gibt Kaffeesorten, die riechen wirklich nicht sonderlich appetitlich, jedenfalls nicht so wenn man ins Geschäft kommt und da gerade der Kaffee frisch gemahlen wird. Aber ich finde das ganz witzig. Ich musste irgendwie so ein bisschen schmunzeln drüber. Und sie macht sich halt auch ein bisschen darüber lustig. So, das musst du als Kaffee-Experte doch wissen. Das fand ich irgendwie ganz witzig, die Situation. Gut, also Tron ist auf jeden Fall plötzlich Feuer und Flamme, nachdem gesagt hat, ja gut, die haben sich da irgendwo Tron hatte sich in so eine Kosmetikfirma gehackt und da ist eben auch dieses Schild dran. Begibt er sich sofort auf die Suche und bekommt von Nolo noch einen kleinen Hinweis.
Genau.
Dass Tron sich seinerzeit nämlich mit einem Chemiker getroffen hat, namens Thomas Adams.
Interessant finde, ein deutscher Chemiker in einer Firma, der Thomas Adams heißt.
Das hat mich auch irgendwie ein bisschen in dem Moment ein bisschen irritiert. Thomas Adamek war vielleicht irgendwie schon vergeben oder so. Also Thomas Adams, der urdeutsche Fachchemiker, der wurde seinerzeit von Tron aufgesucht. Und sie weiß aber nicht mehr, was dabei raus. Also Tron hätte vielleicht was erzählt, aber das wäre ihrem Gedächtnis halt schon entfleucht.
Also es gibt immer wieder so Geschichten, die Nolo eigentlich wissen müsste, sie aber komischerweise immer nur so oberflächliches Wissen hat.
Oder?
Also man ist sich ja auch immer wieder in der Anfangsphase dieses Hörspiels nicht so richtig klar, wie weit man da, wie weit diejenigen überhaupt eine Beziehung hatten, ne?
Ja.
Und da wundert man sich immer so ein Stück weit, dass sie da immer so wenig Wissen hat. Ja, jedenfalls kommt man dann zu diesem Thomas Adams. Er wird beschrieben als dicklich, zu lange gescheitelte Haare, eine große, dicke Brille. Und er wird als unsympathisch in der Stimme beschrieben. Man muss dazu sagen, gesprochen wird er in diesem Fall von Udo Schenk. Und Udo Schenk ist die Stimme von Ralph Fiennes oder Gary Oldman. Also eigentlich eine sehr interessante, eine etwas durchdringende Stimme.
An der Stelle muss ich einmal kurz auch schon was dazu sagen. Auch eine sehr unsympathisch wirkende Stimme. Was mich früher gerade bei Gary Oldman schon immer fasziniert hat, weil Gary Oldman auch so einen Hang dazu hat, oftmals ein bisschen, jetzt nicht unbedingt immer nur Antagonisten zu spielen, aber schon so ein bisschen unsympathische Charaktere zu verkörpern, obwohl der eigentlich für mich ein sehr recht sympathischer Typ ist. Da trägt, denke ich, die Stimme eine ganze Menge zu bei.
Also Gary Oldman gilt in in Schauspielerkreisen als jemand mit einer relativ feuchten Aussprache. Das wird auch in einigen
Das wusste ich nicht.
In einigen Serien, wo er mal vorkommt. Es gibt so eine Szene bei Friends, da wird das auf die Schippe genommen, weil er mit Joey soll ja eine Szene spielen und Gary Oldman sagt, er soll loslassen und dann gibt er so Vollgas und spuckt ihn so bei bestimmten Lauten an und er sagt, das müsse man so tun, sonst wäre keine Kraft im Spiel und so weiter. Also Gary Oldman ist dafür bekannt, dass er ein bisschen so zu feuchter Aussprache neigt.
Okay.
Vielleicht ist er auch deshalb die Stimme so ein bisschen dringlich. Finde ich aber ganz gut. Jedenfalls kommen die beiden ins Gespräch und dieser Thomas Adams hat eine etwas komische Art des Gesprächsausbaus. Er wirkt wirklich nicht sehr sympathisch und er wirkt auch in seiner Abwicklung immer so ein bisschen abweisend und immer so ein bisschen so eine leichte Überheblichkeit in der Stimme, die da so mitschwingt immer.
Ja. Was wir hier mal wieder sehen, ist ein Charakterkonzept, was sich ja auch bei bisher aufgetauchten Charakteren schon ganz gut bewährt hat. Nämlich, dass man Charaktere so ein bisschen galant überzeichnet. Ja, und so ein bisschen, ja, wir haben hier, das wäre vollkommen, rein theoretisch vollkommen unnötig zu sagen, dass der dicklich ist und fettige, leicht zu lange Haare hat und eine schlecht sitzende Brille oder irgendwas. Das sind alles so eine kleinen Feinheiten.
Die aber ein Bild erzeugen.
Die ein Bild erzeugen, was, wenn man das mal hinterfragt, für mich eigentlich bereits einen Fiesling auszeichnet. Dazu mit der passenden Synchronstimme und seiner etwas zögerlichen Art, Georg wirklich Informationen zu geben, muss ich der geneigte Zuhörer an dieser Stelle schon mal fragen, hoppla, das ist nicht einfach nur ein Fachkundiger, der könnte vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Rolle spielen, oder?
Ja, das wird einem in dem Moment noch nicht 100% klar, aber es wirkt schon, als hätte man ihn nicht zum letzten Mal gehört, weil es hat auch, das Gespräch hat auch was leicht Offenes nachher. Also, aber gar nicht so zum Ergebnis. Er fragt natürlich, wonach hat Tron eigentlich gesucht und was war eigentlich das Problem oder und dann kommt man dazu, dass er nach sogenannten, und das wird in Folge 21 Jack the Ripper nochmal sehr lustig werden, darauf werden wir dann kommen, er sucht nach polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, sogenannten Pucks.
Pucks.
Und dieser Satzteil, der wird noch relativ oft dann nachher wiederholt und ich kann mir vorstellen, dass das viel Spaß in der Sprecherkabine gab und ich weiß, dass es den gab und dementsprechend war das schon sehr witzig. Auf jeden Fall sind diese Pucks ein Produkt, was durch Wärme, also was durch Zusammenkommen gewisser Sachen wie Wärme, Fett und einem Kontaktstoff entsteht und was halt zu negativen Auswirkungen führt. Ich würde es gar nicht so weit ausmalen wollen, weil die Leute sollen ja auch einen Grund haben, warum sie es hören. Ich würde es jetzt nicht alles auflösen wollen. Jedenfalls gibt es einen relativ bekannten Stoff und das ist das Naphthalin, was in Mottenkugeln verwendet wird. Heute nicht mehr ganz so üblich. Früher kannte man diesen Mottenkugelgeruch, wenn man so ältere Leute kannte, schon eher.
Ja, witzig, oder? Man hat das irgendwie mit älteren Leuten immer in Verbindung gebracht. Ich weiß ehrlich gesagt, ich habe mich das aber übrigens schon öfter mal gefragt, warum eigentlich? So treten sind damals irgendwo Kleidermotten üblicherweise nur bei älteren Leuten aufgetreten und wenn ja, warum? Interessante Frage.
Weil sie vollgestopfte Schränke hatten, wo sich Wärme staute und das war immer so, also heute ist man nicht mehr so geneigt, alles so voll zu stopfen und zu lagern und so.
Also ich kenne das von meinen Großeltern nicht, dass die Schränke also komplett mit Klamotten vollgestopft waren, dass man da also jetzt eine Mottenhöhle geschaffen hätte.
Also ich kenne es jetzt von meinen Großeltern auch nicht direkt, aber von meinen Urgroßeltern schon eher, aber da war es weniger die Kleidung, da war es mehr so Bettwäsche, die in Massen vorhanden war.
Ich glaube, in den Bettwäscheschrank meiner Großeltern habe ich nie einen Blick hineingeworfen.
Ich auch nicht, erst als sie dann verstorben waren und man natürlich eine Wohnung leer räumen musste. Aber da waren auch, lustigerweise war da auch ein Karton voller Zahnpasta, mir war gar nicht bewusst, dass sie noch Zähne hatten.
Also, ne, die hatten sie vielleicht großzügig eingekauft und dann war es mit den Zähnen passé. Gut, wer weiß, das sind alles Spekulationen.
Ja, das können wir nicht wissen.
Wer das Rätsel der Mottenkugel und der Relation zu den alten Leuten lösen kann, der schreibt es uns bitte in die Kommentare, wir sind da stets interessiert. Genau. Zurück zu den polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, kurz PACs. Es gibt die tatsächlich. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin echt eine Niete in Chemie, muss ich sagen. Aber diese Pucks entstehen, wenn Fette unter geringer Hitze verbrennen. Das heißt also nicht in Flammen aufgehen, sondern ja auf irgendeine andere Weise eben zumindest unter geringen Temperaturen verbrennen. Und die können schon durchaus interessante Sachen machen. Das heißt, hier wird auch jetzt gar nicht so viel aus der Trickkiste gezaubert, sondern man bedient sich eben an aktuellen chemikalischen oder chemischen Erkenntnissen.
Genau. Also hier ist noch gar nicht viel Geheimnis drin. Man erzählt eigentlich Sachen, die man quasi heute in jedem Wiki nachlesen kann. Da ist noch gar nicht viel Geheimnis dran. Aber was auffällig ist, T-Rex verquatscht sich mal wieder auffällig.
Ja, ja.
Er ist wieder mal redselig und dann erzählt er, dass dieses Säckchen noch existiert und von wem er es hat. Und er ist so auskunftsfreudig.
Ja, ja, er plaudert wie üblich aus dem Nähkästchen und ist ein bisschen naiv bei der Sache. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen lang ich das noch auf das Voranbringen der Story drücken kann. Ich denke, es ist schon ein bisschen in den Charakter auch eingearbeitet. Klar, fördert das Vorankommen der Story auch so ein Hörspiel, so eine Hörspielfolge hat, wie wir hier auch, einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung. Und da muss eben einiges drin untergebracht werden. Und das muss ja auch ein bisschen Action geben. Ja? Und von daher, vielleicht ist es so gedacht, aber ich finde es ganz niedlich. Auf jeden Fall erzählt er schon wieder in seiner vorsichtigen, ablehnenden Weise. Und wie er beim letzten Mal sagte, ich lasse mich doch nicht wie ein kleines Mädchen aufhören, eigentlich alles, was er weiß.
Ja, ja, er ist da wieder sehr auskunftsfreudig. Und als Adams hört, dass dieses Säckchen noch existiert, da zeigt er sich interessiert. Also er wundert sich, dass es noch das gibt es noch und so weiter. Und er sagt dann aber so abschließend, um es so ein bisschen abzukanzeln, die sind übrigens völlig ungefährlich, sie können sich daraus gerne einen Kaffee kochen oder so.
Ja, da gibt es aber noch eine Kleinigkeit dazwischen. Er fragt nämlich, ist das noch da? Und er wird plötzlich Feuer und Flamme für dieses Thema und fragt, hast du das Säckchen dabei? Und Georg sagt, nö, das habe ich nicht mitgenommen. Ja. Und dann sagt er, naja, du kannst ja einen Kaffee draus machen.
Genau,
das
ja.
ist übrigens guter Kaffee.
Er sagt dann so, ja, ja, schade und so. Er tut so ein bisschen ab. Ja, genau. Und dann gibt es einen Umschnitt und man ist mal wieder im Studentenwohnheim, erstmal wieder mit Kim Schmidtke zugange. Er sitzt mal wieder zwischen Elektronikteilen und Pizzakartons. Man kennt's. Also für Hörer der Serie schon in Folge 4 sagt man sich, ja, ich weiß.
Ja, genau, ich weiß. Das ist die eine Seite der Sache. Ich habe es in meinem Konzept mal ein bisschen rot angemarkert, weil man kann auch nicht alles abtun, meines Erachtens, mit wir bieten einem Neueinsteiger in die Serie die Möglichkeit, auch in die Folge einzusteigen, ohne je vorhergegangenen gehört zu haben. Ich denke, es gibt so ein paar Punkte und das Studentenwohnheim der Berliner Suarezstraße, das ist zwischen Markus und mir mittlerweile irgendwie schon so ein geflügeltes Wort geworden. Wir werden das auch gerne bei einem Außentermin mal mit euch zusammen besichtigen. Ich denke, dass es wird schon so ein bisschen, also für mich ist es ein bisschen Kultschaffe.
Ja, ja.
Ja, also ja. Es werden gewisse Kultorte, wie auch das Reisebüro des weitestgehend, also nicht immer, aber weitestgehend namenlosen, wohlhabenden Orientalen.
Das Wortkargen.
Genau, wortkargen Orientalen, ja, das kommt auch immer wieder eine Eigenschaft dazu. Das ist ein gewisser Kult, der aber irgendwie in einer ganz seltsamen Weise auch meinen Humor trifft. Also ich finde es tatsächlich ein bisschen witzig und ich höre das gerne, wenn sie wieder in der Suarezstraße sind.
Ja, ich auch. Ich finde aber, das ist so ein kein ungewöhnliches und sogar ein relativ gut handwerkliches Ding, Ankerpunkte zu schaffen.
Ja.
Also das Studentenwohnheim in der Suarezstraße, das Reisebüro, die Treffpunkte mit ING, sowas. Das sind natürlich so Ankerpunkte. Und die sind auch sehr gut. Wir sind übrigens heute der schlimmste ASMR-Podcast. Dirk hat hier ein bisschen Essen bereitgestellt. Und wenn ihr uns ein bisschen komisch reden hört, dann essen wir wahrscheinlich.
Dann liegt das einfach daran, dass das einfach echt zu lecker ist. Also wir haben jetzt eben schon eine Folge produziert und da haben wir uns schon arg zusammengerissen und jetzt langsam schwinden unsere Widerstandskräfte.
Also auf jeden Fall in der Geschichte weiter. T-Rex ist an so einem Punkt und kriegt so keinen Ansatz und möchte eigentlich schon fast ein bisschen aufgeben. Und dann kommt Kim, dessen Rolle mir auch nicht immer 100% klar ist, wie weit er eigentlich in allem drinsteckt. Weil er ist immer so als helfende Hand da, hat immer so ein bisschen Kumpelposition, aber es gibt auch Positionen, wo man denkt, man ist sich nicht klar, welche Rolle er da wirklich einnimmt. Das ist auch bewusst, glaube ich, so ein bisschen offen gehalten. Jedenfalls sagt Kim, du, wir haben das beim letzten Mal noch über dieses Forum geregelt. Lass uns doch einfach die Frage ins Forum stellen. ING hat ja quasi immer Zeit.
Richtig. Auch hier stellt sich der geneigte Hörer natürlich die interessante Frage, wie wichtig ist eigentlich gerade Kim Schmidtke an der Stelle? Weil T-Rex will nämlich eigentlich schon die Flinte ins Korn werfen. der sagt eigentlich nur, ach Gott, Mensch, das bringt doch alles gar nichts und will das eigentlich abhaken. Kim ist derjenige, der sagt, ruf doch mal ING an oder kontaktier doch mal ING. Das hat doch beim letzten Mal auch so super funktioniert.
Ja, genau. Man fragt sich, welches Interesse hat er an dieser Chiffre?
Richtig. Ja? Und man sollte jetzt auch sagen, ich meine, wir wissen ja schon, was die Ereignisse mit ING bis jetzt waren. So, das hat doch beim letzten Mal auch so super funktioniert. Das hätte von Kim eigentlich, auch wie er bis jetzt aufgetreten, eigentlich durchaus schon mal so einen kleinen sarkastischen Unterton haben können, aber er hat das irgendwie offensichtlich ziemlich ernst gemeint.
Lustigerweise, wer sich an die letzten Folgen erinnern kann, weiß, das hat überhaupt nicht funktioniert.
Richtig. Weil
in der Titanic-Folge wurde er beschossen, er musste flüchten, saß vor Banner, der ihm Fotos zeigte und Kim sagte, ja, das bist du. Verstehst du? Also er wurde noch, ist ihm noch in den Rücken gefallen und. Also eigentlich funktioniert das überhaupt nicht gut. Aber nichtsdestotrotz, sie stellen die Frage in diesem Forum und natürlich ruft ING zurück und sagt, ja, wenn der Herr und Meister ruft, dann rufe ich natürlich sofort zurück.
Richtig, denn er ist sofort instantly in der Leitung.
Genau. Also er fragt sich, warum der so viel Zeit hat und so weiter. Und da fragt man sich eigentlich auch, welche Rolle hat ING da überhaupt? Kann der den ganzen Tag auf ein Forum achten? Er erklärt es ihm auch ein bisschen und sagt, natürlich ist er der Vermächtnisverwalter und er kann so eine Sachen natürlich technisch überwachen. Natürlich ist sowas möglich. Und und dann spricht der Pax an und ING sagt, eigentlich kennt er das nicht.
Das sagt, keine Ahnung, was das ist.
Genau.
Aber er ist interessiert und man verabredet sich sozusagen.
Und wieder die Frage, warum? Ist er nur interessiert, weil es sich um eine Tron-Chiffre handelt? Ich denke, er kannte ihn so gut, er müsste über vieles informiert sein. Und trotzdem ist er Feuer und Flamme. Ist jetzt der Anker die Tron-Chiffre?
Oder ist ING vielleicht Hobbychemiker?
Was auch immer, auf jeden Fall. Also sie verabreden sich.
Genau, sie treffen sich in einem Bistro am Bahnhof Zoo. Und an dieser Stelle gibt es dann noch mal ein paar mehr Informationen. Nämlich, dass unter anderem der größte Kaffeeröster kürzlich von einem Kosmetikkonzern. Nein, die haben einen Kosmetikkonzern gekauft. So rum war es, oder? Ich bin jetzt nicht mehr. Doch, aber so rum war es.
Ja.
Und plötzlich sieht die Sache ja alles schon wieder viel interessanter aus. Ja, wir haben nämlich jetzt plötzlich eine Verbindung geschaffen von der Kaffeebohne zu Kosmetik, die T-Rex vorher noch nicht so ganz klar war. Wobei es schon einen kleineren Hinweis in dem Gespräch mit Thomas Adams gab, oder? Holt mich selber.
Da noch nicht.
Da, nein, das kommt erst noch.
Kommt
richtig.
Erst noch,
stimmt, ja. Stimmt, jetzt weiß ich auch wieder. Stimmt, das kommt erst noch. Da müssen wir uns eigentlich tatsächlich überlegen, ob wir euch den Fakt wirklich verraten, weil der ist eigentlich ganz witzig. Und das überlegen wir uns gleich noch. Genau. Es ist allerdings so, T-Rex sagt, nur Mensch, dann dringen wir doch gleich einfach mal hier in das Netzwerk des Kosmetikkonzerns vor oder dieses Kaffeerösters, was auch immer. Und wir gucken mal, ob es da Informationen gibt. Und ING sagt, das ist aber nicht so leicht, weil die haben nur ein Intranet, da ist nichts mit Online-Zugang. Wir kommen da also nicht rein von hier
aus. Eine komische Vorstellung, eine Firma, die keinen externen Internetzugang hat. Aber anscheinend zu der Zeit, als diese Hörspiele gemacht wurden, gab es das sogar noch.
Heutzutage wäre es hochgradig verdächtig.
Ja, ja. Ja, jedenfalls müssen sie dazu nach Hamburg reisen, was ING sagt, ja, unser Zug geht gleich, wir können uns noch was zu essen holen und dann geht's los. Da habe ich so bei mir gedacht, damals war die Deutsche Bahn wohl pünktlicher. Also heute würde ich denken, die können sich ganz Ruhe was zu essen kaufen. Zur Not fährt der Zug auch mal eine Stunde früher, als mir selber gerade passiert.
Richtig. An dieser Stelle müssen wir auch noch mal kurz sagen, wir machen auch für die Deutsche Bahn keine unbezahlte Werbung und dies in erster Linie aus Überzeugung, weil wir es nicht wollen.
Genau. Und man hat die Idee, man fährt nach Hamburg. Ich will das Thema jetzt mal abwürgen, nicht, dass uns die Deutsche Bahn noch irgendwie anspricht. Jedenfalls fährt man nach Hamburg zu dieser Kosmetikfirma und die Frage stellt sich für T-Rex, na, wie kommen wir denn da rein und so weiter. Und ING sagt, du, die haben so viele externe Dienstleister, wir gehen da einfach als ITler rein. Du hast einen Laptop dabei, ich habe einen Laptop dabei. Einfach freundlich den Pförtner anlächeln und komm mit.
Genau, immer schön nicken und lächeln.
Und sie gehen an den Pförtner vorbei und sagen, ja, hier so und so Firma, so und so Solutions, wir müssen da und da hin. Und ich kann ja aus Erfahrung sagen, so ein bisschen ITler-Sprech bringt dich an den meisten Pförtnern vorbei. Also seitdem aus meiner Erfahrung. Und jedenfalls gehen sie vorbei und suchen sich einen Besprechungsraum, der auch mit Getränken gut ausgestattet ist. Also man betreibt also nicht nur Hacking, sondern auch gleich Diebstahl, weil man da die Tränke leer trinkt. Was zu essen hat man sich ja mitgebracht. Jedenfalls nistet man sich da in Ruhe ein und fängt an, die Netzwerke zu durchsuchen.
Ganz witzig ist es, dass, fand ich, dass T-Rex ja dann sagt, um Gottes Willen, was ist, wenn hier jemand reinkommt? Sagt ING halt aalglatt, na, dann sagen wir hier, wir sind hier nur zum kurzfristigen Meeting, das wurde kurzfristig anberaumt und was wollen Sie denn eigentlich hier? Witzigerweise würde ich glauben, dass man so ungefähr 99,837%ige Wahrscheinlichkeit hätte, realistisch mit so einer Nummer durchzukommen.
Also erstmal weiß in so einer Firma gar nicht jeder Bescheid, wer da mit wem Meetings führt, wann da Besprechungsräume belegt sind.
Richtig, gerade in großen Firmen. Und wenn irgendjemand sagt, verlassen Sie jetzt bitte den Raum, dann macht man es vorsichtshalber, weil man weiß ja nicht, wen man da vor sich hat.
Genau. Also es könnte sogar klappen. Auf jeden Fall verschafft man sich Firmennetz einen Zugang. Und man sucht und sucht und sucht und sucht. Und irgendwann trifft T-Rex auf das Projekt Sonnenkult. Klingt ein bisschen nach 30er Jahre, aber okay. Jedenfalls trifft man auf das Projekt Sonnenkult. Und da geht es in einer Studie um die Wirksamkeit von Sonnencremes.
Ja, spannendes Thema. An dieser Stelle muss ich einfach mal sagen, Sonnencreme begleitet mich ja schon mein ganzes Leben. Ich bin ja so eher von der hellhäutigen Sorte, ja, und ich habe also auch schon diverse Sonnenbrände durchlebt und bin mit Sonnenschutzpräparaten relativ firm und vertraut. Das heißt, hier an dieser Stelle muss ich tatsächlich sagen, ging bei mir so ein bisschen, also es ist jetzt nicht so, dass ich so bewusst gesagt habe, so hey Mensch, damit habe ich doch auch immer zu tun, aber es hat so einen gewissen Punkt berührt. Vielleicht ist das sogar was, ich könnte mir vorstellen, dass sich eine ganze Menge Leute diese Frage stellen. Denn in dieser, innerhalb dieser Studie, die T-Rex dort aufschlägt, stellt sich eigentlich heraus, dass die Auswirkungen der Sonnenschutzpräparate, Sonnencremes, in Zusammenwirkung mit dem UV-Licht eigentlich höchst zweifelhaft sind und dass das eingangs erwähnte Thema Hautkrebs auftauchen, was auch in der Nachrichtenmeldung am Anfang schon direkt mit der UV-Einwirkung in Verbindung gebracht wird, dass das eigentlich erst noch erforscht werden muss und dass das gar nicht so richtig klar ist, ob das eigentlich wirklich zusammenhängt.
Ja, das habe ich auch nachgeguckt. Es gibt relativ diverse Meinungen darüber, ob Hautkrebs wirklich durch Sonneneinstrahlung, ob nicht die Haut eine Schutzfunktion hat, die sie automatisiert abwirft und. Da gibt es ganz verschiedene Meinungen und ganz viele Erkenntnisse, die sich aber auch lustig widersprechen. Aber dazu wollen wir jetzt gar keine Aussage treffen, weil dazu sind wir auch gar nicht befähigt. Auf jeden Fall kommt in dieser Studie raus, dass man sich in diesem Projekt Sonnenkult über die Wirksamkeit von Sonnencremes ein Bild gemacht hat, dass die Auswirkungen auf UV sozusagen auf die Haut getestet wurde und dass man herausgefunden hat, dass dieser Jamaica Blue Mountain Kaffee sich verhält wie menschliche Haut.
In chemischer Weise.
In chemischer Weise.
Unter UV-Einstrahlung.
Genau. Also, dass man quasi diesen Kaffee als Träger genommen hat, um verschiedene Cremes zu testen, um dann die Auswirkungen zu beobachten sozusagen. Das war eigentlich die Idee dahinter.
Richtig. Also an dieser Stelle muss ich einfach mal sagen, hier hat es auch irgendwie so ein bisschen mein Interesse geweckt und ich habe diesbezüglich mal ein bisschen gegoogelt, habe aber keinerlei derartigen Auskünfte gefunden. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du da mehr Erfolg gehabt. Ich finde es eine äußerst skurrile Vorstellung, zu überlegen, dass sich eine Kaffeebohne in chemischer Zusammensetzung und Verformung und Verhalten gleich mit der menschlichen Haut verhält, wenn man sie mit UV-Strahlung beschießt. Wie siehst du das, Markus?
Können wir am Ende des Sommers beobachten. Ich habe exklusiv eine meiner Kaffeebohnen eingecremt und warte jetzt unter Sonnenbestrahlung auf ihre Auswirkungen.
Ausgezeichnet.
Das werden wir am Ende des Sommers nachreichen.
Es warten bahnbrechende Ereignisse auf euch. So viel können wir schon mal verraten.
Genau. Chemiker Markus Kuslinski wird da alles Mögliche rausgeben. Auf jeden Fall, man überguckt sich eine gewisse Datei an und ING als Fachhacker hat natürlich einen Überwachungsmonitor angeschlossen. Das heißt, er hat sozusagen so eine Art, man könnte sagen, so eine Art Proxy-Server gesetzt, dass sobald wer anders noch mit auf die Datei zugreift, er sozusagen ein Signal bekommt. Und das bekommt er. Es gibt einen Warnton. Die IT des Hauses greift auf dieselbe Datei zeitgleich zu wie die beiden Hacker. Und ING, macht daraus gleich, dass man aufgeflogen wäre. Man würde sich jetzt aus dem Haus entfernen.
Man müsse sich sofort trennen. Und er ruft Georg sogar noch relativ lustig in Erinnerung an Folge 2 noch zu. Diesmal werden sie schon nicht auf uns schießen.
Wo man sich natürlich fragt, woher weiß er das?
Ja.
Also auch da wieder so.
Er beim ersten Mal hat er gesagt, die schießen nur in die Luft. Also auch das.
Ja. Also ENG bringt immer wieder Wissen mit, was uns immer wieder begeistert. Also auf jeden Fall muss T-Rex den Weg zurücknehmen. Er muss wieder den Zug nehmen nach Berlin. Und im Zug gibt es wieder eine interessante Begegnung. Mal wieder.
Richtig, denn im Zug, also es knallt und pufft zwar nicht, aber man riecht förmlich die Schwefelwolke, denn plötzlich steht Sonderermittler Wim Banner mal wieder neben Georg und fragt ihn, wie es ihm denn so geht. Das gibt mal wieder eine kleine Wiederholung der Charakterbeschreibung.
Der schmuddelige Sonderermittler ist
DK. Genau, der mit dem Trenchcoat und zerknitterten Klamotten und so weiter. Herr Banner ist mal wieder erstaunlich gut informiert.
Das ist sowieso so ein Bild, der Mann hat Infos. Das ist immer sehr gut.
Der hat immer brandaktuelle Infos, weil die sind im Prinzip gerade erst frisch aus dem Konzerngebäude, in das sie sich eingeschlichen hatten, wieder entflohen, haben sich getrennt, setzen sich auf den Zug nach Hause. Und Wim Banner erscheint mal wieder wie aus dem Nichts und weiß schon alles. Ich habe mir an dieser Stelle die Frage gestellt, so schnell kann ja nicht mal die interne Security arbeiten, um den Sonderermittler auf den Plan zu rufen, der üblicherweise in Berlin durch die Gegend schlawenzelt, der jetzt plötzlich im Zug von Hamburg nach Berlin sitzt. Ich meine, hier ergeben sich jetzt zwei Fragen für mich. Nämlich entweder beschattet der T-Rex durchgehend und ist ihm ohnehin schon nach Hamburg gefolgt und weiß im Prinzip daher, was los ist.
Und da müsste man sich fragen, hat er ziemlich genau ein Arbeitsgebiet, nämlich T-Rex?
Richtig, also viel mehr Zeit bleibt ihm dann an seiner Sonderermittlung nicht. Das heißt, T-Rex müsste in diesem Fall schon fürs LKA schon eine ziemlich große Nummer sein. Es sei dazu auch gesagt, er arbeitet fürs LKA und nicht etwa fürs BKA. Das heißt, er ist in Berlin tätig. Also Land, ja. Höchstens noch Berlin-Brandenburg und Hamburg ist keins mehr von beidem. Das heißt, Wim Banner ist hier ein Stückchen weit aus seinem Zuständigkeitsbereich rausgegangen. Die andere Möglichkeit, die sich stellt, die andere Frage, die man sich stellen muss, arbeitet der vielleicht mit ING zusammen? Hat der die Infos von dem?
Tja. Ja, das ist eine Sache, die wird uns über die Zeit noch ein bisschen verfolgen und diese Fragen werden auch noch ein bisschen offen bleiben, aber gehen wir mal weiter. Und er ist aber ausnehmend freundlich. Also er ist diesmal nicht so bedrohlich, wie er das sonst hatte. Er ist da und er gibt sich freundlich und er gibt einen Satz raus, der viel Nachfragen zulässt, nämlich, dass man sehr zufrieden wäre.
Ja, da fragt man sich jetzt natürlich, wann. Wer ist ein Mann? Auch Georg stellt sich natürlich diese Frage. Aber ist das ja nicht damit getan, dass er sagt, man wäre zufrieden, also irgendeine ominöse Entität sei zufrieden mit Georgs Arbeit und seiner zunehmend wachsenden Diskretion der Öffentlichkeit gegenüber. Zur Erinnerung, in den ersten Fällen war er schon noch so ein bisschen fiskalisch ausgerichtet und hat eigentlich eher überlegt, so wie man die ganze Nummer am besten eigentlich irgendwie zu Geld machen könnte, ohne Rücksicht auf Verluste. Davon ist jetzt schon gar keine Rede mehr und das hat wohl offensichtlich die Auftraggeber oder Kollegen oder was auch immer von Wim Banner sehr beeindruckt und als kleines Betthupferl gibt er ihm nämlich noch was mit und zwar eine CD.
Genau, und auf dieser CD befinden sich die Ergebnisse über die Studie mit den Kaffeebohnen. Und er gibt ihm aber auch zu verstehen, dass diese Lösungen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind und er sie unter Verschluss halten soll, was dazu führt, dass nach dieser Szene man sich wieder im Studentenwohnheim trifft und man die Ergebnisse sichtet. Wir kennen das schon, diese Sichtungsaktivitäten. Da gibt es immer eine sehr klassische Zusammensetzung, nämlich meistens Kim Schmidtke dabei.
Mhm. Kim ist also auch immer bestens informiert.
Genau, der ja eigentlich Musikstudent ist.
Ja, Musik ist ein weites Feld.
Ja, wem erzähle ich das? Ne? Aber auf jeden Fall ist dieser Kim ist Musikstudent und der ist immer auch in diesen Sachen sehr gut dabei. Und man kommt natürlich nicht ganz umhin, sich zu fragen, nach dieser Andeutung, Mann wäre sehr zufrieden, wer sind denn die Hintermänner? dieser ganzen Geschichte. Man fragt sich das, ne? Und dann gibt es eine sehr interessante Hautkrebsgeschichte. Da wird über die ersten Hautkrebsfälle berichtet, über Schornsteinfeger, die auf Schornsteinen saßen und Hodenkrebs kriegten, weil sie auf diesen Abgasen saßen. Oder Werftmitarbeiter, Kohlearbeiter, die viel mit diesen Verbrennungsprodukten zu tun haben.
Richtig, und auch Seeleute.
Und auch Seeleute, ja.
Da ist nämlich bei mir als erstes wieder aufgegangen, ja klar, die sind ja auch die ganze Zeit auf Deck und echt krass der Sonne aufgesetzt. Also was haben die hier zu suchen? De facto ist, man muss an der Stelle nochmal wiederholen, wir sind beide keine Dermatologen. Wir sind in keinem Fall mehr als Medizininteressierte mit gefährlichem Halbwissen.
Ja, wir sind weder befähigt noch autorisiert, hier irgendwelche Informationen rauszugeben, die Hautkrebs.
Richtig, man wäre nicht zufrieden mit uns, hat man uns mitgeteilt. Aber tatsächlich ist nach meiner Recherche, sind diese Informationen korrekt über die ersten Hautkrebsfälle.
Ja, ja, ja.
Und bei den Seeleuten wird es darauf zurückgeführt, auf die Präparate, die angewendet wurden, das Deckholz sozusagen zu präparieren. Ja, also auf Seetauglichkeit herzustellen.
Man muss dazu sagen, früher wurden zum Beispiel auch Holzflächen mit Ölen versiegelt, gerne mit Leinölen oder so, um die Dichte des Holzes zu erhöhen. Und man kann sich eigentlich klar machen, das ist hier auch Teil dieser Studie, dass immer dann, wenn Abgase, Rußvarianten oder Ölerhitzungen zustande kamen, die nicht unbedingt in völligen glühenden Temperaturen stattgefunden haben, dann gab es diese Fälle mit Hautkrebs. Und die ersten Hautkrebsfälle sind halt nicht durch UV entstanden. Das war eine der Erkenntnisse, die T-Rex daraus liest.
Was T-Rex daraus, genau, und das ist halt ganz interessant. Und im Zuge dessen erzählt er auch Kim, und damit kommen wir wieder an den Anfang der Geschichte, erzählt er Kim von der Diagnose seines Vaters. Ja, Kim ist natürlich auch von dieser ganzen Geschichte ein bisschen betroffen und jetzt wird aber hier ganz wild die Trommel gerührt. Wir müssen uns also fragen, ist das mit dem Hautkrebs alles so gelaufen? Also es gibt jetzt berechtigte Zweifel, es gibt ominöse Hintermänner bei der ganzen Geschichte und am Ende wird die Entscheidung getroffen, dass diesbezüglich also nochmal mit Herrn Adams gesprochen werden müsse.
Genau. Da gibt es nochmal einen Kontakt. Und Thomas Adams besteht aber auf etwas Bestimmtes, nämlich auf T-Rex allein.
Ja.
Das mutet ein wenig komisch an und er begründet das mit geringer Zeit. Er hätte nicht viel Zeit und T-Rex sagt, ich habe eh nur eine Frage. Und er geht dann hin und er erkundigt sich nochmal nach dem Pax und in Verbindung mit UV und Ursachen. Und Thomas Adams bestätigt, denke ich, seine Erkenntnisse, die ersten Hautkrebsfälle, die Zusammenhänge. Da wird relativ viel, also T-Rex erzählt, was seine Erkenntnisse sind und die werden halt durchweg bestätigt
von Thomas Adams. Die werden absolut durchgehend bestätigt und was man merkt an dieser Stelle ist, dass der Synchronsprecher schon auch echt ein guter Typ ist, weil er steigert sich Stück für Stück vom aufgeschlossenen Informationsgeber zum etwas unsympathischen bis hin wirklich zum diabolischen. Ja, weil im Laufe erhält einen relativ langen Monolog oder fast Monolog. Ich weiß gar nicht, ob wir das an dieser Stelle schon alles vorwegnehmen wollen.
Nein, würde ich nicht.
Ich denke nämlich auch.
Es gibt nämlich auch Gründe, warum ihr die Folge hören sollt. Und dieser Dialog ist einer davon. Auf jeden Fall kommt man zu einem Schluss, dass die Pax in einem gewissen Stoff etwas haben und in gewissen Stoffen vorkommen und dass da eine Verbindung besteht. Und daraufhin wird T-Rex, ich mache es jetzt mal ein bisschen am Rande und sage, T-Rex ist schockiert und möchte diese Ergebnisse der Öffentlichkeit zuführen. Woraufhin es zu einem Gespräch kommt und dieser Thomas Adams ihn ja belächelt. Ne? Er sagt eigentlich, sie glauben noch nicht, dass sie das an die Öffentlichkeit, also er macht ihm klar, das gehört da nicht hin.
Ja.
Und T-Rex stellt Nachfragen und sagt, aber wieso denn nicht? Menschen machen das und schützen ihre Kinder oder schützen ihre sich selbst und so weiter und wenn das alles nichts bringt und da gibt es noch ein Hin und Her. Und dann kommt etwas, was an dieser Stelle ungewöhnlich anmutet, nämlich Adams wird plötzlich zum Erpresser.
Richtig. Deswegen sage ich schon, also er steigert sich da sehr stark rein an dieser Stelle, in dieser Rolle und outet sich jetzt, es ist nicht so überraschend, schon als Bösewicht an der Stelle und erpresst T-Rex, denn auch dieser gute Mann weiß, also er ist auch sehr, sehr gut informiert, er weiß nämlich von der Diagnose von Georgs Vater.
Auch eine interessante Querverbindung. Wie er, also egal wie weit er in diesem Forschungssystem drin ist, wie man die Diagnose eines anderen Arztes kennt, sei jetzt mal dahingestellt, aber das sollte man jetzt auch nicht zu Truder gründen, das ist der Dramaturgie geschuldet und das ist auch völlig in Ordnung. Jedenfalls sagt er ihm, naja, ihr Vater, er hätte quasi oder es gäbe eine Möglichkeit, ihn und seinen Vater zu kontrollieren, nämlich über ein Mittel, welchen Weg jetzt lassen wir auch offen, verabreicht wurde. Und es gäbe eine Creme, die diesen Hautkrebs, den Ausbruch immer wieder neutralisiert, wenn sie dann in gewisser Frequenz aufgetragen wird.
Ja,
und auch nur mit dieser Zusammensetzung.
Richtig, man muss jetzt einfach kurz ein bisschen sagen, wir wollen für euch alle nicht allzu viel vorwegnehmen, weil das Ende ist schon sehr interessant und man muss jetzt einfach auch das Ganze, man muss da auch die Spannung ja ein bisschen bei erhalten. Genau, also es gibt eine Möglichkeit, über den Gesundheitszustand von Georgs Vater eben diesen zu erpressen. Und da macht er auch ganz eiskalt Gebrauch davon. Georg ist verständlicherweise äußerst schockiert davon. Und das ist natürlich auch ein gutes Mittel. Ne?
Also, ja, und es fällt ein Satz, der für den Langzeitfahren interessant ist, nämlich er sagt, ja, Tron wollte alles wissen und der wollte alles an die Öffentlichkeit tragen. Und das gibt natürlich so eine Querverbindung, dass man sagt, okay, der Tod von Tron und Adams könnten miteinander zu tun haben.
Er weiß auch ganz, Adams weist ja auch ganz bewusst darauf hin. Dass er sagt nämlich irgendwas in der Richtung von wegen, du weißt doch, wo ist es denn mit Tron mit Tron geendet? Ne? Das heißt, hier werden schon ganz vehemente Drohungen ausgesprochen. Und Georg lässt sich zunächst erstmal so ein bisschen davon ins Boxhorn jagen und nimmt erstmal Abstand. Aber er hat natürlich noch ein Ass im Ärmel. Dieses Ass würde ich eigentlich fast auch ungerne verraten, denn ich habe ein bisschen geschmunzelt. Naja, doch, wir können es im Prinzip sagen, oder?
Ja, mach mal.
Georg führt ein Telefonat gibt das Telefon dann an den etwas verdutzt wirkenden Thomas Adams weiter, der also völlig davon aus dem Konzept geworfen wird, warum dieses Gespräch jetzt plötzlich für ihn sein soll. Und auf der anderen Seite meldet sich ein guter Bekannter, nämlich T-Rex Arbeitgeber Tupac Amaru Shakur. Da-dum, genau. Tupac findet vielleicht die eine oder andere Möglichkeit, die Situation ein wenig zu entschärfen. Auch diesbezüglich würden wir euch gerne das Hören noch überlassen. Mhm. Auf jeden Fall geht die Folge dann eigentlich damit zu Ende. Wir haben also neue Geheimnisse. Das heißt, rein theoretisch ist es irgendwie so, von der Story hat man den Fall jetzt quasi so ein bisschen abgeschlossen. Aber irgendwie bleiben mehr Fragen als Antworten unterm Strich in dieser Folge.
Ja, und zwar aber auch, weil diese Folge auch eine leichte Brückenfolge darstellt, nämlich diese etwas weitere Führung in die Chiffren rein. Und das ist hier nämlich auch so, es gibt so ein paar Elemente, nämlich Tupac kommt nochmal. Tupac wird auch in so einer Art beschützenden Türsteherfunktion tätig. Ja. Manchmal so. Wir haben die Einführung des Kommissars Banner wieder oder die Wiedereinführung des Kommissars Banner, der sehr kundig ist. Wir haben ING als Joker, der auftritt und verschwindet.
Und auch wieder mehr Fragen als Antworten hinterlässt.
Genau. Also dementsprechend haben wir da viele Punkte, aber wir wollen jetzt, wir haben in den ersten Folgen, um euch einzuführen in die Serie, natürlich relativ viel erzählt. Und an dieser Stelle mussten wir euch ja in die ganze Sache reinholen. Und wir werden das jetzt aber sukzessive ein klein wenig zurückfahren und werden bewusst Stellen offen lassen, um euch den Hörspaß nicht ganz zu nehmen. Wir wissen sehr wohl, wir haben auch Hörer, die schon voll in der Serie drinstecken, aber denen erzählen wir auch nichts Neues, wenn wir es jetzt auflösen, die kennen das auch schon.
Das ist richtig.
Und die kennen auch die kennen auch diese Brückenfunktion. Und wir werden es halt nicht alles erwähnen, damit ihr einen Grund habt, auch weiter reinzuhören. Ja, damit sind wir in der Folge eigentlich soweit durch. Wir haben viele spannende Sachen erfahren. Die Figuren sind weiterhin gut eingeführt. Wir haben ein sehr gutes Storytelling. Wir sind demnächst da. Also wir haben jetzt ein klein wenig Urlaub. Und dann sehen wir uns eigentlich fast in sehr kurzer Zeit wieder mit der Folge 5, und zwar dem Handykomplott.
Ja, das kommt dann sozusagen nach der Sommerpause. Ich hoffe, wir haben unsere Sommerpause für euch ganz gut überbrückt, denn wir sind ein bisschen in Vorleistung gegangen. Wir hoffen, dass es dadurch nicht mehr allzu schlimm wird für euch. Was uns für heute noch bleibt, abgesehen von der Vorfreude auf die nächste Folge, ist, Markus, wie fandst du die Folge? Du hast beim letzten Mal die Frage gestellt nach einem Rating.
Ja, ich bin ehrlich gesagt, die Krebsmacher-Folge ist für mich so eine 3,5 von 5.
Da würde ich mich ziemlich anschließen. Ich war bei einer guten 3. Es war keine Top-Folge.
Es ist keine Top-Folge. Sie hat einen guten Flow. Sie ist auch relativ gut technisch umgesetzt. Sie hat eine etwas, wie soll man sagen, abenteuerliche Handlungskonstruktion Kaffee und Haut.
Ja.
Die ist ein bisschen abenteuerlich, aber sie ist auch sehr kreativ. Also deswegen gebe ich auch die 0,5, weil ich sage, okay, die Idee dahinter, die ist nett. Aber es ist keine Top-Folge. Da würde ich
Richtig, es ist keine Top-Folge. Ich hatte mich auf eine 3 von 5 eingeschossen, aber ich würde auch bei der 3,5 würde ich schon mitgehen, es wäre auch schon eine gute 3 gewesen. Es ist halt an mancher Stelle, ist es halt ein bisschen skurril zusammengeklebt, der Storyplot. Ja, also sowohl von der Entwicklung der Geschichte als auch vom Inhalt der Geschichte. Das ist dennoch ist es, wie ich finde, ein sehr interessantes Thema, denn was in der Pharmaindustrie und in der Kosmetik so vor sich geht, das sind Fragen, die sich sicherlich viele von uns schon mal gestellt haben. Das heißt, sie greifen ein sehr brisantes Thema auf. Und vielleicht ist es an dieser Stelle auch gar nicht, weiß ich nicht, ist mir hinterher so in den Kopf gekommen, gar nicht so ungewollt gewesen, diese Folge ein bisschen skurriler und vielleicht auch ein bisschen lustiger zu machen, weil das tatsächlich ja eine Thematik mit allerhöchstem Verschwörungspotenzial ist.
Ja, und sie ist halt sehr ernst und sie ist halt sehr breit und letztendlich Hautkrebs und Sonnenbrand und so ist halt ein Thema, man hat es vielleicht ein bisschen skurriler gehabt, damit man nicht eine Panikfunktion hat.
Möglicherweise auch, ist das. Ja, ich denke schon, sie haben, also ich denke, das Ganze so ein bisschen vielleicht entschärfen wollen, vielleicht interpretieren wir dort auch zu viel rein. Insgesamt, Ende fand ich cool. Ende ist dann irgendwie wieder schlüssig und du denkst so, aha, und oho, und da gibt's dann plötzlich mal einfach mal den einen oder anderen kurzen Twist, den wir euch jetzt natürlich in unglaublicher Weitsicht vorenthalten haben. Aber von daher ist es schon eine solide Folge, also schlecht ist sie keinesfalls, nur an manchen Stellen vielleicht halt ein bisschen löchrig.
Ja, und damit beschließen wir auch diese löchrige Folge und werden sagen, wenn ihr uns bewerten wollt, weiterempfehlen wollt, dann freuen wir uns. Unter Kultur der Podcast bei TikTok oder bei Instagram könnt ihr uns schreiben, bewerten, Fragen stellen, kritisieren, anmeckern. Und ihr könnt mit dieser Folge eigentlich grob aus unserer Sicht machen, was ihr wollt. Wie ich am Anfang gesagt habe, zum Einschlafen, Durchschlafen, bewerten, regenerieren.
Richtig.
Prokrastinieren. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt.
Genau.
Habt damit viel Spaß. Das ist ganz wichtig. Bewertet uns, empfehlt uns weiter.
Für mich war es wieder eine tolle Folge. Vielen Dank, lieber Markus. Man muss sagen, Markus hat mir gerade einen Zettel rübergeschrieben, auf dem steht, man sei sehr zufrieden mit mir. An dieser Stelle würden wir dann hier und da gerne schließen. Ich gehe dann mit einem guten Gefühl in die Sommerpause. Ich hoffe, ihr auch.
Warum habe ich auch so einen Zettel? Ich spiele jetzt den Abspann.